vor einem Jahr hat ein spanisches Gericht quasi der UEFA verboten, Sanktionen gegen spanische Topclubs wie Barcelona oder Madrid zu verhängen.
Meines Erachtens verbirgt sich in dem Bericht, dass eigentlich die Vereine ihre Spieler weiter volle Kanne durchbezahlt haben, vielleicht sogar mehr bezahlt haben. Und ich meine, das ist schon interessant mit dem, was man schreibt und was nicht geschrieben ist. Also warum tut man es nicht?
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Wir hoffen, ihr habt alle Eier zu Ostern gefunden und freut euch jetzt auf das Ei, was wir euch hier legen. Zunächst mal der Blick in die zurückliegende Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Hallo auch von meiner Seite. Und da würde ich ganz gerne mit einem super spannenden Thema anfangen, was wir auch schon in der Vergangenheit öfter mal thematisiert hatten. Und zwar ist das die damals noch oder vor längerer Zeit geplante Super League der Topclubs in Europa. Und zwar ist es so, vor einem Jahr hat ein spanisches Gericht quasi der UEFA verboten, Sanktionen gegen spanische Topclubs wie Barcelona oder Madrid zu verhängen. Dieses Gesetz, sage ich jetzt mal, oder diese Aufforderung des Gerichts, dass die UEFA das nicht machen soll, wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, die UEFA könnte jetzt theoretisch Sanktionen gegen die Topclubs verhängen und prüft das auch und findet das natürlich oder begrüßt das natürlich. Finde ich super spannend. Ich wusste auch gar nicht, dass ein Gericht der UEFA das quasi verbieten kann, Gerhard.
Ja, in der Tat. Es ist ja wirklich total interessant. Die 17. Handelskammer in Madrid ist so gut wie unbekannt, also ist keine juristische Instanz in Spanien. Aber sie bekommt eben wirkliche europäische Bedeutung, vielleicht so ähnlich wie das Bosman-Urteil von 1995, weil die drei Abtrünnigen von 12 Clubs, die übrig gebliebenen drei Clubs, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Turin, die halten ja immer noch an dem Plan fest, einen konkurrierenden Wettbewerb zu UEFA aufzulegen. Und da fand ich es insofern wirklich interessant, dass der allmächtige Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, seinen Dudes-Freund, nämlich den Richter des 17. Handelsregisters, dazu motiviert hat, so mach mir mal eine einstweilige Verfügung, ich möchte, dass das hier anders geregelt wird. Hat man auch gemacht. Mittlerweile ist er aber abgelöst worden, der Richter, und eine Frau steht diesem 17. Handelsregister vor und die sagt, Und das Entscheidende ist, es geht gar nicht um das Thema Monopol oder Wettbewerbsrecht oder solche Dinge, sondern man sagt hier, das europäische Modell des Sports, das ist verletzt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, der Sport muss unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten geschützt werden. Und deshalb wird also jetzt dieses Gericht mit diesem Urteil Geschichte schreiben. Im Juni wird vor dem EuGH das noch einmal verhandelt und dann eben für Europa gültig gemacht. Ich gehe fest davon aus, dass das also bestätigt, dieses Urteil aus Madrid. Und die Konsequenzen werden sein, dass die Transferfenster für wechselwillige Stars wie Lewandowski, Mbappé oder Haaland, die werden sich überlegen, was soll ich denn bei diesen drei Clubs, weil die werden auf Jahre hinweg von den Wettbewerben der UEFA Europa League, Champions League ausgeschlossen sein.
Da sieht man auch wieder, wie wahnsinnig viel Macht gute Kontakte haben, auch im Sportbusiness. Und das ist ja wirklich so. Und es ist traurig eigentlich zu sehen, dass... Ja, oder was heißt, es ist nicht traurig zu sehen, es ist halt einfach wieder ein Fakt, dass Sport und Politik so eng miteinander arbeiten und dass die hohen Tiere, sag ich mal, im Sportbusiness teilweise so gute Kontakte in die Politik pflegen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, ne? Und ja, dass die damit jetzt quasi, sag ich jetzt mal, auf die Schnauze fliegen, finde ich gar nicht schlecht.
Haben wir einer Frau zu verdanken.
Ja, super. Ja, Richter. Perfekt.
Ein anderer Punkt, wo wir deutlich machen wollen, wie weit ist also Geld und Macht wichtig, das haben wir wiedergefunden in dem Tischtennisclub Neu-Ulm, TTC Neu-Ulm. Den Club, den gab es vor 3 Jahren überhaupt noch gar nicht, aber mittlerweile haben sie mit Florian Ebner, einem Verleger aus Ulm und einem Tischtennis-begeisterten Gründer dieses Clubs, und der hat erstmal Geld auf den Tisch des Herrn gelegt und hat eine interessante Überlegung angestellt. Ich sag mal interessant, vielleicht ist das wertfrei, denn er hat den Ukraine-Krieg für sich zum Anlass genommen, um eben jetzt Spieler, Weltklasse-Spieler aus Russland für Neu-Ulm, also immerhin eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, also ein Wladimir Sidorenko oder ein Maxim Grebnev und jetzt Dmitri Ovtcharov, immerhin Olympiasieger, die alle werden jetzt für Neu-Ulm antreten, aber nur in der Champions League. Das heißt, in der Bundesliga dümpeln die irgendwo zwischen nichts und nirgendwo. Und man möchte dann eben durch den Gewinn der Champions League anfangen, hier auf sich aufmerksam zu machen. Irre Geschichte, oder?
definitiv finde ich auch sehr interessant, dass das überhaupt geht. So in der Sportart wusste ich gar nicht, dass du halt für einen Wettbewerber ein paar Spieler nominierst und für den anderen Wettbewerb nicht. Also national, international, dass es da Unterschiede gibt. Und es zeigt auch wieder, was die Kommerzialisierung eventuell auch in anderen Sportarten anrichten kann. Ne? Wir sprechen immer von Kommerzialisierung im Fußball, aber das ist ein perfektes Beispiel auch beim Tischtennis jetzt, ne? Dass da ein Geldgeber ist, der sich dann teure Spieler für die Momente ankauft, gleichzeitig noch Geschehnisse aus der Politik für sich nutzt. Das ist schon Wahnsinn, wie das auch in anderen Sportarten doch mit einspielt.
Und wir erinnern uns noch an unsere letzten Podcast, wo wir mit Christian Seifert gesagt haben, dass der sich jetzt die Tischtennis-Bundesliga unter den Nagel reißt mit seiner neuen Firma. Also da könnte es sein, dass Tischtennis, gerade auch in der Pandemie, hat jeder irgendwo im Keller oder im Garten eine Platte gefunden und ein bisschen hin und her gespielt. Die Popularität kann auch durch Corona diesem Sport helfen.
Ja, wir werden den Tischtennis auf jeden Fall weiter beobachten und gucken, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Was wir aber definitiv wissen, was eine Riesensportart ist, das hören wir uns jetzt mal an.
Das Thema der Woche.
Genau, und da geht es wieder um den wohlgeliebten Riesenfußball. Und zwar ist es jetzt einfach ein super spannendes Thema gewesen, dass der DFL-Wirtschaftsreport für die Saison 2021, das passiert ja alles immer so ein bisschen hinterher, weil die Leute die Zahlen noch auswerten müssen, der ist jetzt Anfang April rausgekommen. Und wir haben gedacht, ja, das ist ein super Zeitpunkt, einfach mal die Zahlen einzuordnen, durch die verschiedenen Geschäftszweige der DFL zu gehen. Und auch selber, dass wir mal die Zahlen einschätzen und gucken, welche Entwicklung kann man denn vielleicht generell erwarten, Gerhard. Fangen wir an.
Das mache ich gerne und vielleicht raschelt es ein bisschen hier bei mir am Mikrofon, weil ich kann mir das nicht alles so merken, was in den letzten Jahren denn als Wirtschaftsreport so als Überschrift gewählt worden ist. Ich habe mir also die Wirtschaftsreports von 19, 20, 21 und natürlich jetzt von 22 angeguckt. Und ich meine, das ist schon interessant mit dem, was man schreibt und was nicht geschrieben ist. Also warum tut man es nicht? 2019, also vor der Pandemie, aus dicken Hosen, ganz breite Brust gesagt hier, zack, Rekordumsatz, weitere Bestmarken, positive wirtschaftliche Entwicklung.
Ich würde mal schätzen, da wusste noch niemand was von Corona.
Nee, da haben sie einfach gesagt, der Weg geht weiter, es gibt keine Alternative. Schon seit über 10 Jahren immer den Weg nach oben, das kann sich nicht ändern. 2020 hat man dann angefangen zu sagen, wir haben den deutschen Profifußball zu einer sehr erfolgreichen Wirtschaftsbranche entwickelt. Aha, Markenbildung, Wirtschaftszweig, also mehr als nur Sport, es ist ein Wirtschaftszweig. Also das finde ich schon erstaunlich, weil eigentlich ist eine Sportart ja kein Wirtschaftszweig, so ähnlich wie Malermeister oder eben die Chemieindustrie als Wirtschaftszweig. 2021 hat man dann eben schon ein bisschen die Handbremse angezogen und gesagt, naja, Moment, hier Corona-bedingt haben wir Umsatzrückgänge. Interessanterweise sagt man, Spiele ohne Stadionbesucher prägen die wirtschaftliche Entwicklung. Also der fehlt und deshalb geht es uns schlechter. Die Frage ist, hat man eigentlich selber irgendwas vergessen anzupassen? Man schiebt es so ein bisschen auf die Besucher. Und dann finde ich in dieser einseitigen, jetzt nicht politisch gemeint, sondern nur auf einer Seite geschriebenen Pressemitteilung den Hinweis, dass Christian Seifert sagt, man müsste sich angesichts der enormen Auswirkungen der Pandemie überlegen, diszipliniertes und weitsichtiges wirtschaftliches Handeln an den Tag zu legen. Und ob man das gemacht hat, das können wir uns jetzt im aktuellen Wirtschaftsbericht 2022 anschauen. Denn da hat ja Donata Hopfen mit ihrem ersten Bericht sozusagen deutlich gemacht, es kommt jetzt, wie sie im Vorwort schreibt, eine geopolitische Lageeinschätzung hinzu. Geopolitische Lagebeurteilung. Habe ich noch nie im Sport gehört, dass man also nicht nur auf seinen Sport schaut, sondern dass man sagt, Mensch, wir müssen jetzt als volkswirtschaftlich bedeutender Wirtschaftszweig auch geopolitische Bedingungen berücksichtigen.
Ja, hat sie aber, finde ich, gar nicht unrecht mit, weil man auch immer sieht, wie viel da wirklich mit einspielt. Ne? Und wenn du sagst, man kann eigentlich nicht sagen, es ist ein Wirtschaftszweig oder der Sport ist ein Wirtschaftszweig. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann wird deutlich, das ist wohl ein Wirtschaftszweig, weil da fließen Unsummen an Geld. Da arbeiten sehr viele Menschen in dem Business oder in der Branche DFL oder in dem Bereich der DFL und der ersten und zweiten Bundesliga. Und deswegen kann man auf jeden Fall von einem Wirtschaftszweig sprechen. Und man sieht auch, dass jetzt dieses Jahr und auch davor das Jahr natürlich von der Corona-Pandemie geprägt wurde. Was ich aber interessant finde, ist, dass so die Verteilung der Einnahmen, die verschiebt sich gar nicht so extrem. Ne? Du hast bei der medialen Verwertung, das heißt die Medienrechte, das wird jeder wissen. Und deswegen war auch damals, als es im März, April, Mai nicht gespielt werden konnte, war auch das Wichtigste, dass wir irgendwie weiterspielen können, damit die TV Rechte wenigstens weiter bezahlt werden und die Unternehmen wie Sky oder DAZN die Spiele weiter übertragen. Weil in der ersten Liga sind es 1,658 Milliarden Euro gewesen, die die erste Bundesliga eingenommen hat und 290 ungefähr die zweite Liga. Und das sind bei beiden 48 beziehungsweise in der zweiten Liga 50% der Gesamteinnahmen. Und das ist schon eine riesengroße Zahl.
Ja, also ohne die Medienrechte wird der Profifußball in Deutschland nicht überleben können. Die Frage ist, welche Medienrechte meint man jetzt? Meint man wirklich die klassischen Fernsehsender oder werden immer mehr die Streamingdienste oder Bezahlanbieter an Bedeutung gewinnen? Und in der Tat, also 47% oder 50% fast auf die beiden ersten Ligen bezogen, das ist schon eine ganz, ganz fette Zahl. Und wir haben noch weitere Zahlen zusammengetragen.
Genau, und zwar, was ich interessant fand, was ich viel höher eingeschätzt hatte, wären die Ticketeinnahmen. Also die Ticketeinnahmen liegen ungefähr bei 22,4 Millionen und das sind nur in der ersten Liga 0,64% der Gesamteinnahmen. Also da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich viel mehr geschätzt. Natürlich muss man jetzt natürlich auch vor allem in diesem Punkt sagen, da hat die Corona-Pandemie noch ein bisschen eingespielt, weil du natürlich auch, ich glaube am Anfang der Saison nur ganz wenige Zuschauer hast und jetzt erst seit ein paar Wochen wieder ausverkaufte Stadien haben kannst. Und da war ja auch noch nicht klar, wie leben die Leute das an, ne? Wobei man sagen muss, da haben wir auch vor ein, zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, die Fans sind wieder da und die Fans haben auch wieder Lust drauf.
Und daran sieht man eben, in der höchsten Liga des Fußballs spielen die Zuschauereinnahmen so gut wie keine Rolle. Natürlich sind 22 Millionen kein Pappenstiel, aber wenn wir runterdeklinieren, dritte Liga, vierte, also Regionalliga und bis runtergehen, dann werden die Einnahmen extrem bedeutend. Dann steigen die Zahlen teilweise auf 50-60%. Und in anderen Sportarten, zum Beispiel Eishockey, Handball, da ist es gleich in der höchsten Liga so, dass die Zuschauereinnahmen extrem hoch sind, weil das korreliert miteinander. Entweder habe ich hohe mediale Vermarktung und damit Einnahmen oder ich habe sie nicht, dann muss ich eben auf Tickets setzen. Das sind die beiden großen Player, denn an Punkt 3, das Thema Werbung oder Sponsoring, das ist etwas, wo wir in der Bundesliga mit 835 Millionen knapp 24% der Einnahmen haben und in der zweiten Liga mit 108 Millionen 18,7%.
Ganz genau. Und was ich aber dann nochmal sagen wollte oder was wichtig ist, klar sind die Ticketeinnahmen echt gering oder vergleichsweise gering. Aber das heißt nicht, dass die Fans eine geringe Bedeutung haben, weil die medialen Rechte sind ja erst so hoch, weil die Fans das gucken, weil die Fans sich ein Sky-Abo holen, weil die Fans viel Geld dafür ausgeben, auch Streaming-Anbieter zu bezahlen. Und auch die Sponsoren geben ja das Geld aus, weil sie die Fans erreichen wollen, weil sie ja die breite Gesellschaft erreichen wollen. Das heißt, die Bedeutung der Fans ist absolut nicht gering, nur weil die Ticketeinnahmen nicht gering sind.
Aber weißt du, Lennart, ich frage mich, da sind wir einer Meinung, ich frage mich, zeigen das die Vereine wirklich, ne? Zeigen sie wirklich, wir haben über Fan-Erosion auch schon mal gesprochen, zeigen sie wirklich, dass der Fan der Wichtigste ist? Denn wenn wir mal über die, das sind jetzt die Einnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn wir mal auf die Aufwände gehen, also die Ausgaben gehen, dann ist der sogenannte Kostenpunkt Personalspielbetrieb, so heißt das, wenn man die jungen Männer dort bezahlt, dann liegt er mit 1,5 Millionen Euro bei 41%. Das heißt, 41% der Ausgaben kriegen die Spieler. Und das sind mehr als 5% mehr als in der Vorsaison. Und nochmal 6% mehr als in der vorletzten Saison. Also meines Erachtens verbirgt sich in dem Bericht, dass eigentlich die Vereine ihre Spieler weiter volle Kanne durchbezahlt haben, vielleicht sogar mehr bezahlt haben. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die Spieler sagen, hier Fans, ihr seid's, ihr kriegt nicht nur Kaffee von Modest geschenkt, sondern wir verzichten auch auf einen Teil unserer Gelder.
Aber war das nicht so, dass viele Mannschaften oder viele Spieler Anfang von Corona, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in diesem Bericht einschlägt, aber es war doch so, dass viel von Gehaltsverzichten von 5-10% gesprochen wurde.
Für die gesamten beiden Ligen, für die Bundesliga in der Summe ergibt sich das nicht. Also einzelne, ja, da hat man Verzicht gemacht oder gestundet oder irgendwie anders gestreckt. Aber wenn man die gesamte Bundesliga anschaut, dann ist 41% der Anteil aller und eben höher als die Jahre zuvor.
Aber ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Spielergehälter, Profisport, Profifußball. Da kann man, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren, weil da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu. Ich bin auch der Meinung, klar sind die Gehälter exorbitant hoch, aber die Spieler sind nun mal auch der Grund, warum die Leute ins Stadion gehen und warum die Einnahmen so kommen. Und wenn man sich auch anguckt, ich glaube, bei dem Wechsel von Messi jetzt zu Paris vor ein, zwei Jahren, da war es so, die Merchandising-Einnahmen von Messis Trikot, die waren so hoch, dass man fast den Transfer oder die Transfereinnahmen oder die Transferausgaben, besser gesagt, wieder drin hat.
Ne? Bei also Ronaldo zu Juventus Turin war es ja ähnlich.
Ja, genau. Also Das ist schon Wahnsinn, was dann, natürlich sind die Spieler, das sind natürlich Top-Spieler, aber die Spieler haben trotzdem meiner Meinung nach auch das Recht, den größten Anteil daraus zu ziehen, Absolut. Weil sie quasi der Grund sind, warum man sich das alles anguckt.
Absolut. Und wenn man sich den öffentlich zugänglichen Wirtschaftsreport der DFL anschaut, dann würde ich mal die Seite 26 und 27 empfehlen. Denn da hat man Folgendes gemacht. Man hat den Aufwand, Personalaufwand, Spielbetrieb zu den Erlösen bzw. zum sportlichen Erfolg geclustert. Also Cluster 1 war, wenn der Personalaufwand für die Spieler mehr als 84,9 Millionen Euro ausgemacht hat. Also irre, ganz irre. Also erstes Cluster, zweites Cluster 55 bis 84, 9 Millionen und der dritte Cluster weniger als 55 Millionen. Und da ist ganz eindeutig, dass diejenigen, die also einen hohen Personalaufwand haben, eben auch mehr Erlöse erzielen können, weil sie eben öfter im Fernsehen sind, weil sie oben in der Bundesliga dann auch platziert sind. Und das wird dann eben auf Seite 27 Clusterbildung nach Tabellenplatz klar widergespiegelt. Da haben teilweise eben die Platzierten von 1 bis 6 einen Aufwand von 192%, also eigentlich mehr Ausgaben, als sie eingenommen haben. Und die in der Platzierung 13 bis 18 waren, die waren immer noch bei 83%.
Aber das ist ja so ein generelles, ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber eine Gefahr. Das nennt sich, glaube ich, Wettrüsten, sagt man, weil die Vereine geben gerne vor der Saison mehr Geld aus für Spieler, um danach den Erfolg zu haben, weil gute Spieler natürlich in der Regel besser spielen. Das Problem ist nur, wenn die Vereine sich jetzt gegenseitig hochpushen und alle mehr Geld ausgeben, es ist ja nicht mehr Geld im Umfluss. Also es wird nur mehr Geld ausgegeben und das heißt, die Vereine, die dann quasi, was weiß ich, Verletzungspech haben oder es läuft einfach nicht, die dann quasi Geld ausgeben, um einen bestimmten Tabellenplatz zu bekommen, aber die Leistung auf dem Platz stimmt nicht, dann hast du die Ausgaben, aber die erhofften Einnahmen fehlen.
Ganz genau.
Das ist schon,
ist schon enorm.
Eine Riesengefahr.
Und das finden wir auch in den Transfers und Ausbildungsentschädigungen wieder gespiegelt. Bundesliga 13,49% mit 468 Millionen. Die zweite Liga 35 Millionen und 6%. Das heißt, hier hat man sich einfach in den Transfers zurückgehalten, aber eben entsprechend den bestehenden Kader weiter voll durchbezahlt. Also ich glaube auch, dass, wir haben gerade über das Thema UEFA und dem Gericht in Spanien gesprochen. Es kann sein, dass also noch weniger Transferbewegungen entstehen und dass die großen Summen, die mit dreistelligen Millionenbeträgen da sind, dass die eher Seltenheitswert bekommen.
Das kann sehr gut sein. Es wird jetzt vor allem, dieser Wirtschaftsreport ist natürlich auch extrem nochmal von Corona, sag ich mal, beeinflusst worden. Deswegen wird es sehr interessant sein, wie der nächste ist, weil das ist dann, glaube ich, erstmal wieder nach 2-3 Jahren der erste Wirtschaftsreport, der nicht von Corona irgendwie geprägt wurde, wegen fehlenden Zuschauereinnahmen, wegen Unwissenheit und Angst quasi, ja, Geld auszugeben, weil man nicht weiß, wie entwickelt sich das Ganze. Das sieht man auch in der Entwicklung der Erlöse. Ne? 2018, 19 lag man in der Bundesliga bei knapp über 4 Milliarden. Dann ging es runter 19, 20, wo man ja nur 2 Monate quasi ohne Fans gespielt hat, bei 3,8 Milliarden und jetzt in dieser Saison 2021 war es 3,47 Milliarden und da sieht man schon, das geht runter und was ich extrem spannend fand, war zu gucken, was Clubs mit positivem Ergebnis nach Steuern, was da die Anzahl war. Das war 2018, 19 waren das noch 14 Clubs, die ein positives Ergebnis nach Steuern hatten. 19, 20 ging es schon runter auf 8 und jetzt 2021 waren es nur 5. Also da sieht man schon, die Clubs hatten extrem mit der Corona-Pandemie wahrscheinlich zu kämpfen.
Und was ich an dem Wirtschaftsbericht auch interessant finde, ist das, was nicht drin steht. Denn das Lizenzierungsverfahren zwingt ja die Vereine in Zukunft Nachhaltigkeitskonzepte zu entwickeln. Aber davon sehen wir im Wirtschaftsbericht überhaupt gar nichts. Ob irgendwo Geld zurückgelegt wird oder welche Anforderungen gegeben wird. In dem Vorwort von Frau Hopfen wird zwar darauf hingewiesen, dass man das machen will, aber was ist Nachhaltigkeit? Wie misst man Nachhaltigkeit? Wie würde man das also ablehnen? Steht nichts im Bericht drin. Das wird wahrscheinlich dann im nächsten stehen.
Das wollen wir doch mal hoffen. Vor allem, weil wir auch schon vor ein paar Podcast-Aufnahmen darüber gesprochen haben, wie wichtig Nachhaltigkeit auch für große Sportvereine ist. Und du hast schon wieder hier klare Kante gezeigt. Deswegen will ich jetzt mal einfach ein paar Fragen stellen.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, und da geht es halt erstmal generell so um ein kleines Fazit zu dem Bericht. Würdest du denn die Zahlen auch mit Rückblick darauf, wie natürlich die Situation im letzten Jahr war, insgesamt gut oder eher schlecht einordnen?
Also in dieser Polarität eher gut. Nicht? Das ist ja immerhin ein Bereich von um die 4 Milliarden. Das ist ja kein kleiner Bereich. Wir hatten im Zusammenhang mit der FIBO, der Fitnessbranche, gesprochen, dass die auch ungefähr in diesem Bereich liegen. Also die Zahlen sind schon gut. Die DFL ist schon ein gutes Instrument, um hier wirtschaftlich Stabilität zu schaffen. Also da à la Bonheur, Hut ab, DFL macht einen super Job.
Und glaubst du, irgendwann wird sich die Verteilung der Einnahmequellen ändern? Und weil wir gerade auch schon über diese Spielergehälter gesprochen haben, eventuell auch die Verteilung der Aufwendungen?
Also was die Einnahmen anbetrifft, da gibt es ja wie gesagt nur die wirklich drei großen, also Medienrechte, Sponsoring und Ticketing. Das sind so die drei größten Punkte. Ich glaube, da wird sich in der Reihenfolge nichts ändern. Das wird so bleiben in der Reihenfolge Medien, Sponsoring, Ticketing. Das Thema Ticketing ist ja begrenzt, ne? Gibt nicht mehr als 80.000 Karten beispielsweise oder so. Das Thema Sponsoren, da glaube ich, da wird sich etwas verändern können, weil wir zunehmend mit der Digitalisierung die Chance haben, auch im Verkauf von Merchandising-Produkten Sponsoren ganz anders einzubinden. Ich will nur daran erinnern, dass es ja auch schon Versuche gibt, wo man in das Trikot einen QR-Code einwebt oder mit aufbringt. Und dieser QR-Code kann dann benutzt werden als Eintrittskarte oder als Verlinkung auf einen Sponsor. Also da glaube ich, gibt es eine neue Entwicklung, die dann den Sponsoren, aber auch dem Merchandising zugutekommen wird.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Macht schon Sinn mit der Digitalisierung. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch zum Beispiel auch auf internationalen Fernsehmärkten so ist, dass halt wirklich lokale oder internationale Sponsoren, wenn zum Beispiel in China ein Bundesligaspiel übertragen wird, dass dann über irgendwelche Technologien am Spielfeldrand chinesische Sponsoren zu sehen sind und nicht mehr die deutschen. Also da ist schon sehr viel möglich. Aber nichtsdestotrotz kannst du dir vorstellen, dass diese riesengroße Blase Profifußball, von der man irgendwann spricht, irgendwann platzen könnte.
Also eine Blase Profifußball, glaube ich, haben wir noch nicht. Also die Blase Profifußball würde dann entstehen, wenn wir uns noch mehr von den Fans entfernen. Also wenn ich sage wir, also die Bundesliga, der Profifußball von den Fans verabschieden. Dass sie platzen wird, das glaube ich nicht. Die Frage ist vielmehr, können wir uns im europäischen Kontext oder im weltweiten Kontext mit dem, wie wir Finanzierung von Profisport sehen, halten? Also wollen wir an der 50+1-Regel festhalten oder brauchen wir, um eben international mitwirken zu können, mehr Sponsoren bzw. Investoren? Müssen wir mehr börsennotiert unterwegs sein oder nicht? Und das ist eher die Gretchenfrage, wo wird der Profifußball hingehen? Wollen wir eine national sehr interessante Sportart sein? Okay. Oder, und dann koppeln wir uns ab vom internationalen Wettbewerb, oder wollen wir unsere Finanzierung grundsätzlich ändern und dann die Türen öffnen für praktisch jedermann, der Geld in Hand hat?
Ich denke, das werden wir beobachten und es wird auf jeden Fall spannend bleiben, was im Profifußball passiert. Gut, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mal diesen Bericht auseinanderzunehmen, wenn man auch so ein paar verschiedene Facetten betrachtet, die verschiedenen Wirtschaftszweige des Berichts oder der DFL anguckt. Also super spannend. Ich hoffe auch, euch hat es auch gefallen oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Bleibt weiter fleißig dabei. Schreibt uns gerne weiterhin an sport.ist.de, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Themen oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Und abonniert uns natürlich auch gerne und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bleibt gesund. Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.